Moin, Mighty! Was geht ab, Freunde? Damit herzlich willkommen zum Fernschuss-Podcast. Yes, Sir! Wir haben die Länderspielpause endlich hinter uns und es steht der 7. Spieltag der Fußball-Bundesliga an. Haben wir alle Bock drauf, deswegen gibt es heute eine richtig schmackige Episode, wo wir eure Fragen beantworten werden und dann richtig schön exzessiv eine kleine Preview-Show machen. Es geht nur um Bundesliga-Spieltag Nummer 7. Wir werden uns da schön austoben und ich freue mich sehr, sehr drauf. Deswegen starten wir direkt rein mit dem Fernschuss-Podcast. Das ist der Fernschuss-Podcast.
Bleibt dran und Musiala!
Jeden Montag und Mittwoch in eurem Podcast-Feed. Mit euren Hosts Jakob, Paul und Tobi.
Diego, was ist das für ein Tor? 3:1, Prädikat, absolute Weltklasse.
Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zur nächsten Fernschuss-Episode. Ich bin natürlich nicht alleine, sondern der liebe Paul und der liebe Tobi sind auch mit am Start. Was geht?
Assing, wap.
Wunderschönen Tag.
Da-da-di-da-da, wap.
Was geht?
Sehr gut. Wir haben ja uns schon ein paar Mal getroffen in Real Life und haben auch bei Paul auf der Insel, als er noch da gewohnt hat, kleiner Leak, ich glaube Mario Party gespielt, oder Mario Kart haben wir nicht gespielt, aber Mario Party. Aber dazu habe ich eine Frage entdeckt bei den ganzen Fragen, die ihr uns geschickt habt. Also erstmal Kuss geht raus, danke für die ganzen kreativen Fragen, waren echt ein paar coole dabei. Michi W-214 hat auch gefragt, was euer Lieblings-Mario-Kart-Charakter ist. Das ist nur bei Mario Kart bezogen, aber ich glaube, es hat jeder von uns ein bisschen gespielt zumindest. Da kann man das gut verbinden. Ich glaube, Tobi war... Warst du Donkey Kong bei Paul?
Ich weiß nicht mehr. Nee. Ich habe zwei absolute Favorites bei Mario Kart, die ich immer picke. Entweder der dieser silberne Mario oder wie heißt der? Stählern?
Metall-Mario,
danke. Ich bin direkt höher.
Stählerne
Mario.
Stahl-Mario.
Oder Knochentrocken. Knochentrocken, irgendwie underrated, cooler Charakter. Find den irgendwie lustig.
Ja, stimmt. Die sind auch ganz nice. Ich bin wirklich, seit Anfang an fahre ich immer mit Larry. Das ist mein Mann.
Shit, wer ist Larry?
Larry ist, gibt doch diese ganze Partie da, die alle aussehen wie Bowser Jr., nur so abgewandelt sind. Und Larry ist der mit den blauen
ich seh's grad.
Oder so.
Ja. Der hat die 80er durchlebt und hat noch so einen Stab in der Hand. Aber der ist cool.
Genau.
Der ist cool.
Ja, ich habe nicht so viel gespielt. Aber wenn ich gespielt habe, habe ich entweder Toad genommen. Aber am liebsten immer den. Jetzt fällt mir der Name echt nicht ein, Mann. Oh mein Gott.
Welche?
Der Dinosaurier, der Kleine.
Oh Gott. Herr Bowser Jr. oder was?
Nein, halt auch schon wie eine Schildkröte Dinosaurier.
Yoshi,
ja.
Digga! So.
Ich hatte Luigi im Kopf gehabt.
Digga, ich habe gerade hier wilde Gedanken gehabt, Mann.
Nee, Yoshi ist First Choice und Toad habe ich manchmal gespielt.
Yoshi ist
Obwohl
cool.
Ich irgendwie Donkey Kong und fast am coolsten finde, aber das nervt mich so, wenn ich so einen riesen Typen im Auto sitzen habe.
Ja, ich habe auch das Gefühl, der ist langsamer. Obwohl, sie sind ja alle gleich schnell. Aber wenn ich da so ein Riesending im Auto sitzen habe, wo rechts und links die Arschbacken rausgucken, habe ich immer das Gefühl, der ist 2 PS langsamer.
Ich weiß nicht, ob es bei diesem Mario Kart noch so ist, aber bei den alten war es auf jeden Fall so, dass die auch nicht gleich schnell waren. Also der Charakter hat auch noch einen Unterschied gemacht. Auch wie du wegbounst, wenn du gegen den fährst oder so.
Stimmt,
also,
ja. Jetzt, wo du es sagst.
Die hatten schon Unterschiede, aber ich glaube,
auf dem Mario Kart war es nicht mehr so. Ja. Ich weiß, wie es bei dem modernen ist, aber auf dem DS war es auf jeden Fall immer so.
Ja,
bestimmt. Dann wird er immer nur moderner. Die Reifen, das Auto und so macht ja auch was aus. Dann macht das bestimmt auch was aus.
Habt ihr noch irgendein Mario-Spiel, so was ihr total gerne gespielt habt, was so ein bisschen nicht klassisch ist? Ich muss direkt an Galaxy Football denken. Kennt ihr das?
Ich glaube, ich habe das einmal gespielt auf so einem Nintendo-Abend.
Da hab
falls
ich
Marcel
das
gesuchtet. Falls Marcel das zuhört, der weiß nicht, ob das Spiel war, aber ich glaube, das war das.
Ich weiß nicht, ob es Galaxy Football heißt, aber es war auf jeden Fall quasi die Fußballversion von Super Mario und hast du auch halt immer hin und her gepasst und irgendwann konntest du das Ding einfach 30 Kilometer in die Luft hauen, hast du so Special-Schüsse gemacht und das war ein crazy Spiel. Boah, auf der Wii habe ich das immer weggesuchtet. Ich müsste mal raussuchen, wie es heißt. Richtig gutes Game.
Das war schon echt ganz nice. Ich finde einfach die normalen Mario-Party-Teile auch richtig gut. Ich glaube, meine Schwester meinte, da soll jetzt sogar ein neuer kommen. ich das richtig in Erinnerung habe, aber ich will hier keine Fake News spreaden.
Aber in Mario Party ist doch immer so, dass da ein Cracky dabei ist und dann bockt es irgendwie nicht so richtig. Also immer, es ist immer einer dabei, der dann auch privat gefühlt jede Nacht das Ding durchsuchtet und in allen Minigames total überlegen ist, weil er irgendwie die Short-Spreads und so weiter hat. I don't know.
Ja. Aber durch Glück kann man da auch viel handeln. Also, ja, okay, wenn wir das mit meinen Eltern spielen, meine Schwester und ich sind halt fast gleich gut. Meine Eltern sind halt echt völlig lost und die gewinnen halt auch immer und wieder mal.
Kein Front an Papa Paul.
Nee, die sind völlig lost.
Also ich fand bei Mario so, was nicht so, also jetzt nicht so Wii oder Gamecube oder irgendwas früher, sondern beim Nintendo immer die Olympischen Spiele, Sommer und Winter.
Das mit dem Stift beim Speerwerfen, du hast gefühlt das Touchpad kaputt gerubbelt, Alter.
Ja, oh immer.
Mein Gott.
Oder das war richtig, auch Winterspiele waren richtig cool, das war alles, das habe ich am liebsten
gespielt. Safe, Winterspiele auch super geil.
Oh, weiß ich gar nicht, ob ich, also ich habe auf jeden Fall Olympische Spiele, habe ich immer auch Tischtennis, Alter. Tischtennis auf dem DS, ich habe das, oh mein Gott, viel zu viel gespielt. Winterspiele weiß ich gerade gar nicht, ob ich das viel gespielt habe. Habe ich auf jeden Fall nicht so präsent im Kopf.
Das war auch richtig cool. Skispringen, beste Disziplin.
Boah.
Okay, dann machen wir weiter.
Yes, sir.
Wir gehen ein bisschen in die Bundesliga rein mit einem Fuß, bleiben aber noch bei Kickbase außen und gehen dafür ein bisschen in die NFL, wovon ich nicht viel
Ahnung habe. Da hast du das Expertentrio rausgesucht.
Ja, deswegen nicht zu viel über die NFL verlieren, sondern einfach nur Spieler sagen, die einigermaßen gut passen und uns jetzt nicht blamieren, das ist wichtig. Von Erik Vogt 99, welcher Bundesligaspieler wäre der beste Quarterback, Wide Receiver, Field Goal Schütze und Offensive Lineman.
Ich weiß alles sagen, außer Offensive Lineman. Ich weiß nicht, was das ist.
Ja, das habe ich auch. Ich weiß auch nicht, der macht noch mehr, aber was er auf jeden Fall macht, der Offensive Lineman, ist, der hat den Ball am Anfang. Also der gibt durch die Beine nach hinten oder wirft ihn nach hinten.
Wow.
Meistens zum Quarterback, nicht immer.
Das kann ich machen.
Und danach hat er bestimmt noch eine Aufgabe, das weiß ich jetzt nicht und das will ich jetzt auch nicht einschätzen, weil ich es nicht genau weiß.
Das ist jetzt geil. Lass mal richtig im Halbwissen rumfliegen. Das ist bestimmt, weil Offensive Lineman, das ist doch bestimmt der zusammen mit den anderen diese Linie der Gegner zurückdrückt, damit der Quarterback hinten dran ein bisschen mehr Zeit hat zum Werfen. Das ist das ganz bestimmt. Schon, also wir sind natürlich NFL-Experten und deswegen wissen wir, dass das richtig ist.
Ja, dann ist das ja
damit Panzer. Fang mal an. Und der muss aber den Ball auch gezielt nach hinten geben können. Ich glaube, das ist nicht so einfach. Also als Profi natürlich, aber ich glaube, wir würden so die Beine nach hinten werfen in die Arme. Ich glaube, das ist schon schwer genug für uns.
Also ich würde einfach den größten, kastigsten nehmen, den es gibt.
Ja, und ich würde da mit Jonathan Tah.
Ja, es ist halt, Digga, der kommt halt immer, weil er einfach der größte Kastenmann ist in der Bundesliga. Aber selbst wenn du zum Beispiel so einen Skelly Alvero holst, der ist zwar 2 Meter lang, aber halb so breit wie ein Jonathan Tah. Ein Boniface ist mir zu athletisch und Tah ist halt einfach wirklich so ein Fels in der Brandung. Also bei dem Lineman will ich auch bei Tah gehen oder mit Tah gehen. Papa Tah hält die Linie zusammen.
Ich würde, also Süle ist natürlich noch jemand, den man reinwerfen kann.
Aber nicht Slim Süle. Nicht der neue Slim Süle. Der alte
Süle. Ja, aber der ist immer noch schwer, glaube ich. Und ich glaube, Emre Can hat da auch einen guten Shout, weil der einfach so ein Handtuch ist. Der ist jetzt nicht so riesig, aber der ist einfach, schaut aus wie ein Handtuch, finde ich. Also der schaut aus wie so ein Spielschrank einfach. Gut, Handtuch sagt manchmal, wenn jemand dünn ist, gell? Ich meine halt, dass er so eckig
Also ich habe
so
wirklich noch nie jemanden so Handtuch genannt.
Nee, es schaut einfach aus wie so ein Rechteck einfach. Der ist so richtig eckig. So ein Kasten. Der würde, glaube ich, auch ganz gut dazu passen.
Ja, aber ist einfach Nina Chuba. Die hat doch auch irgendwann mal Farid Bang Quadrat genannt. Du nennst Emre Can Handtuch. Ja, passt.
Ja, Handtuch klingt falsch. wir können auch mit Tar gehen, weil wir den einfach immer nehmen. Der passt überall mit rein.
Okay.
Gut, dann würde ich sagen, Field Goal Schütze, das ist am einfachsten zu verstehen, was er macht.
Ja, das muss ein Goalie sein.
Ich würde auch sagen, oder? Die haben doch den krassesten Huf.
Ja, wer ist da am präzisesten?
Habt ihr das Video angeschaut von, wahrscheinlich nicht, war so ein Bayern-Video, Thomas Müller mit einem deutschen Profi, glaube ich.
Ja.
Die haben das auch gemacht mit dem Schießen. Also der hat das auf jeden Fall auch gut gekonnt, Müller logischerweise, und auch gute Entfernung da, obwohl er es noch nie gemacht hat, glaube ich. Aber ja, Tor war das, glaube ich, da am besten.
Ich würde mir den, also ich würde mir den Obvious Call aufheben für Quarterback. Manuel Neuer.
Ja, der macht als Quarterback auf jeden Fall mehr Sinn. Besonders, weil er so eine Übersicht hat.
Wir hatten noch einen geilen Huf.
Ja, Riemann, der spielt ja auch noch in der Bundesliga.
Na, der macht immer Dropkicks, der zählt nicht. Wir brauchen jemanden, der so richtig so monströse Oberschenkel hat, der das Ding einfach wegbollern kann.
Ja, aber es geht ja eher um Genauigkeit als
ja,
um.
Ja, er muss auch gut ankommen. Das hat doch schon jemand Assist oder wer hat denn oft Assist gesammelt? Baumann, aber Baumann, der ist jetzt hat nicht so.
Ich muss auch an Baumann
Atubolu denken. Hat, glaube ich, geile Oberschenkel. Also geile, halt. Dicke.
Jakob, ey. Was ist los,
Alter? Atubolu finde ich aber cool. Der hat auch so ein bisschen diese Coolheit. Stell dir vor, der kommt so mit seinen Kopfhörern da reingesteppt. Der sieht auch so ein bisschen aus wie ein NFL-Spieler. Ich bin für Atubolu, ich finde den top.
Der sieht auch so ein bisschen aus wie so ein Handtuch.
Wir nehmen Atubolu.
Ja, können wir nehmen. Noah.
Dann, ja, Quarterback können wir dann kurz machen mit Manuel Neuer, glaube ich.
Bester Werfer der Liga, muss.
Ja. Ja, und dann noch Wide Receiver. Also der fängt die Pässe meistens vom Quarterback.
Von C. Davis denke ich auch direkt, ne?
Ja, der hat auch die NFL-Knowledge, oder?
Der hat Knowledge, der hat auch, glaube ich, den Körper. Ich glaube, wenn du zum Beispiel so einen Frimpong da hinstellst, Bro, der fliegt ja wie so ein Zwerg unter jedem Ball durch. Also
wenn du den wegcheckst, dann liest er auf der Bande.
Adeyemi wäre halt auch krass, weil der einfach 5 Meter hoch springt, aber das ist halt auch ein bisschen zu schmächtig.
Ich glaube, auch auf so einen Longsprint ist Davies nochmal krasser, weil er nochmal deutlich größer ist als ein Adeyemi. Also ich bin da in dem Fonzie, der sieht schon so aus wie so ein Wide Receiver.
Ja, glaube Boniface auch, es schaut auch aus wie ein Wide Receiver.
Aber der ist, sind ja auch alle. Der ist so langsam, ich check das gar nicht. Der sieht für mich so krass schnell aus, aber der hat letztes Jahr 32 km/h Höchstgeschwindigkeit gehabt. Der ist so schnell wie Palacios, Alter, what the fuck?
Ja, Davis ist schon der Beste.
Ja, wir nehmen Fonzie. Geil, also Offensive Line Man, Line Maker.
Ja. Offensive Line gibt und der Line Man ist der das Spiel anfängt.
Okay, wir haben alle NFL-Fans schon verloren.
Das ist auf jeden Fall Jonathan da. Dann unser Kicker ist Atubolu. Heißt er so?
Ja, Noah Atubolu.
Field Goal Schütze. Den kenne ich. Ja, ich wollte den Namen wissen, genau. Field Goal Schütze ist Atubolu. Unser Quarterback ist Neuer und unser Wide Receiver ist dann Fonzie Davis. Gefällt mir. Ich mache wieder eine Grafik, die ich am Mittwoch, am Montag zum Beispiel vergessen habe.
Ja, sehr ich wollte gerade sagen, wieder eine Grafik.
Das ist immer das Gleiche, du kündigst was an, Paul sagt, machst es eh nicht. Aber am Ende, aber meistens macht das auch. Also
meistens mache ich es, wenn ich den Podcast selber nochmal höre. Und den am Montag habe ich legit sofort wieder gehört. Also quasi, ich habe ihn hochgeladen und dann direkt gehört, weil ich wissen wollte, ob das vom Ton her passt. Und dann habe ich es nicht rechtzeitig gehört. Normalerweise höre ich es immer im Gym und dann bastel ich zwischen den Sets da an den Grafiken und pack den Insta-Story rein.
So richtig versweated, dass man auf dem Handy gar nichts mehr richtig drücken kann.
Ja. Gut, dann gehen wir weiter zu Tom-66. Würdet ihr es fühlen, wenn man aussuchen könnte, welches Trikot die Spieler in Kickbase anhaben?
Hä? Vielleicht dem so ein personifiziertes Trikot geben, oder?
Also ich denke halt, ich würde jetzt mal von den 3 Vereinstrikots ausgehen, oder? Oder von den Jahrestrikots.
Ach so, okay.
Ja, okay, dann macht es schon mehr Sinn. Ist mir ehrlicherweise vollkommen Wumpe, also brauche ich nicht.
Ich brauche da die Heimtrikots, sonst komme ich durcheinander, glaube ich.
Von anderen Jahren wäre halt auch cool, wenn man die Trikots nur switchen könnte und die Gesichter bleiben.
Boah, nee, aber ich glaube, das dir
egal wäre, Tobi.
Ja, fühle ich gar nicht. Ja,
du aber schaust so immer das alles.
Ja, aber so ist für mich wie so ein Minigame, weißt du? So habe ich jeden Tag, wenn ich einen neuen Spieler kaufe, ist meine innere Challenge, irgendwie das Team so ästhetisch wie möglich aufzustellen. Und wenn ich einfach das Trikot switchen könnte und jede Mannschaft hat gefühlt irgendwo ein rotes oder ein schwarzes Trikot drin, dann habe ich entweder so eine All-Black-Mannschaft oder eine All-Red-Mannschaft. Das ist ja auch
Das wäre aber geil.
Nee, lame. Weil
dann hast du. Ja, okay. Sorry.
Gut. Dann musst du auch mal Friedel und Schmied verkaufen, weil da gibt es keine roten Trikots.
Aber schwarz.
Das stimmt.
Ja.
Ja, aber es hat ja nicht jeder schwarz, oder?
Also nee, Augsburg hat zum Beispiel schon mal nicht. Ja. Leverkusen nicht. Bayern so halb. Gladbach hat.
Ja, es ist nichts, was man braucht, aber ich fände es auch irgendwie cool. Aber das ist, glaube ich, noch weit weg, bis sowas kommt, weil da gibt es noch genug Sachen, die sie erstmal vorne anstellen werden.
Immerhin soll es jetzt ein Live-Matchday geben bei der Challenge, oder? Ich glaube, es soll jetzt Live-Matchday gehen. Da bin ich sehr gespannt. Also da freue ich mich.
Ach, zu Spieltag 7 nach dem Update. Meine Güte. Also ich will jetzt hier keinen forschen, aber. Also ganz ehrlich.
Ja.
Keine Ahnung.
Ich weiß auch nicht, ob ich farbenblind bin oder einfach die lila Linien noch nicht sehe. Bei der
Shots fired.
Okay, dann nächste Frage von Hu unterstrich B unterstrich. Wer am ehesten auf einem Laufsteg performen würde von den Bundesligaspielern? Nicht von uns.
Geht schon wieder los.
Ja, nee, wir nehmen Bundesligaspieler.
Besser nicht uns.
Wenn es zweite Liga gewesen wäre, hätte ich Fabian Rehse genommen. Der hat einen crazy coolen Stil.
Geht es um den Style oder geht es um die Performance
auf dem Steg? Ja, aber, ja, um den Lauf. Also ich meine, sonst muss man ja Gnabry nehmen wahrscheinlich. Aber ich glaube, als...
Die haben doch alle so einen komplett freaky Style eigentlich.
Ja, okay, fair.
Gnabry ist da schon der krasseste, glaube ich.
Ich finde so Fashion immer super dubios. Ich habe heute auch eine Tierlist hochgeladen, habe ich einen Satz gedroppt irgendwie, außer du bist auf der Fashion Week. Dann habe ich einmal ganz kurz Fashion Week eingegeben. Und das erste Bild waren zwei Leute, die eine hatte ein Kondomkleid an und die andere hat einen Whirlpool, hier in so ein Swimmingpool als Kleid getragen. Bro, also wirklich Fashion ist eine eigene Welt, Mann. Das ist total absurd.
Ich würde mit der Giraffe Kleindienst gehen. Langer Hals, großer Körper.
Lange Beine.
Ja, ich weiß nicht, der passt doch ins Model-Image. Also ich wüsste nicht, wie man das sonst und dem irgendwas anziehen. Ist ja egal, welchen Style der hat, der rockt das.
Bro, Skelly Alvero, Mann. Der ist es.
Ja, ist
zwei
auch cool.
Meter.
Ich würde, glaube ich, mit Thomas Müller einfach gehen, der hat dünne, lange Beine. Und der kann auch bestimmt so richtig übertrieben wie Model laufen.
Der kann nicht laufen, Alter. Der kann schon kein Fußball nicht laufen.
Da kann der das.
Ja, Thomas Müller müsste mal den Swimmingpool anziehen.
Ja, das wäre geisteskrank. Der würde das richtig rocken.
Ich bin bei Skelly. Da
haben wir drei gute Picks, glaube ich.
Skelly Alvero könnte auch so ein Fashion-Model bei Zara sein.
Ja,
safe. Ja, gut, stimmt.
Gut, dann gehen wir zu Kickbase. Welchen Kickbase-Punkteschnitt würde Kimmich im Union-Mittelfeld machen? War die Frage. Ich erweitere die Frage noch mit den besten Spieler von Leverkusen mit Xhaka und mit Dortmund noch Pascal Groß. Also die drei Spieler, was denkt ihr, was die für einen Punkteschnitt ist wahrscheinlich am besten zu greifen bei Union Berlin auf der 8 oder 6 machen würden?
Spielen die zusammen also, oder wer
quasi 1-1 gegen Kedira tauschen würde?
Ja.
Okay.
Eieiei. Nicht viel mehr als Kedira jetzt macht. Also ich wüsste nicht, ob das so viel verändert.
Boah, doch, ich glaube, das wäre ein Riesenunterschied.
Also ein Kimmich kommt doch safe auch noch über Standards. Ich glaube, da kommt vielleicht noch ein paar mehr Punkte her. Mhm. Groß auch. Xhaka macht ja keine Standards. Den sehe ich da noch schwächer. Ich weiß nicht. Was sagst du, Tobi?
Ich glaube schon, dass
wir verloren.
Ich glaube, wir haben Tobi verloren. Ich dachte.
So, kurze technische Probleme. Da hat der Vintage Vodafone Tobi wieder gekickt. Wir waren bei der Frage, Kimmich, Xhaka und Pascal Groß im Unioner Mittelfeld. Du hattest eingeleitet mit, ich glaube, das würde sich im Vergleich zu Kedira nicht viel nehmen. Und ich habe dann versucht zu sagen zumindest, ich glaube, das wird einen riesigen Unterschied machen. Ich glaube, bei Pascal Groß würde es den wenigsten Unterschied machen, weil der ist schon saugut, aber der ist nicht so ein Ballmagnet. Und ich habe das Gefühl, egal wo du Xhaka und Kimmich reinstellst, das sind einfach zwei Spieler, die so dermaßen doll den Ball haben wollen, dass es immer einen riesigen Unterschied machen würde. Ich glaube, beide ungefähr gleich. Also ich glaube, das wird sich auch nicht viel nehmen. Wenn wir noch die Standardkomponente mit reinnehmen, die du eben auch genannt hast, dann müsste Kimmich sogar noch mal ein bisschen besser sein, weil Xhaka schießt ja kaum Standards. Bei Union würde er wahrscheinlich trotzdem alles machen.
Oha, schon zweiert.
Ja, wer soll denn da so einen Standard schießen? Wenn Juranovic, aber der ist ja nie fit.
Ja.
Ich würde sagen, Kimmich macht ja auch zu Null Bonus jetzt mit das eine oder andere mit dabei. Ich glaube, Kimmich wird bei Union so einen 105er Average machen und Granit Xhaka auch.
Nee, das glaube ich nicht.
Nein, ehrlich?
Also du denkst 60er.
Na, 60 vielleicht auch nicht, aber irgendwas zwischen 70 und 80. Union steht so tief, da kann Xhaka von mir aus noch so auf den Ball fordern, wenn er den einfach nur nach vorne ballert und die spielen einfach komplett anders. Die spielen sowas von in der eigenen Hälfte und dann einfach lange auf Vertessen, Hollerbach und so und gib ihm. Also,
ja, aber glaubst du nicht, dass das so dominante Spieler sind, dass die alleine dann in der Lage wären, das Spiel zu ändern? Ich glaube schon irgendwie.
Nee, die können ja nicht neue Räume erschaffen oder das Spiel komplett nach vorne verlagern. Das wäre dann so wie Stöger bei Bochum, der das Spiel auch zwar an sich gerissen hat, aber ja, auch jetzt nicht das Spiel komplett in die andere Hälfte verlagert hat, weißt du?
Ja, check.
Und ich glaube, nur darüber können Xhaka und Kimmich kommen.
Ich glaube halt irgendwie. Sobald Union Ballbesitz hätte, wären die beiden so, ey, gib mir den Ball und verteilt euch bitte, rafft euch. Und dann verteilen die den Ball da von links nach rechts und würden automatisch irgendwie so ein bisschen Ballbesitzansatz mit reinbekommen. Ich glaube jetzt natürlich nicht in Bayern-Manier, obviously, aber ich glaube, die hätten alleine, wenn nur Xhaka oder Kimmich da spielen würden, deutlich mehr Ballanteile, als sie es jetzt gerade haben.
Ich weiß nicht. Also ich sehe keinen Unioner im Leben bei über 100 im Average mit dem Spielsystem. Deswegen, weiß nicht, Kimmich wird vielleicht 80 machen, weil er auf jeden Fall noch mit Standards am Start ist. Aber
übel low. Kimmich das ist so, aber ich, also, das
ist halt,
was wir es nicht wissen. Also wir können es halt einfach nicht,
yeah, klar.
Wer richtig ist, aber ich würde alles dafür geben, dass ich das sehen würde. Oder halt mal 3-4 Spiele von denen. Das wäre mich, ja, ich finde das übel interessant. Ich würde es jetzt unbedingt irgendwie wissen wollen, aber
bei wem
ich denke auch Kimmich ein bisschen höher. Wegen den Standards, aber sonst, ich glaube, Xhaka hat bei Gladbach ja einen 90er-Schnitt gemacht oder so, oder 95 damals auch mal eine Saison. Da war natürlich jetzt noch ein anderer Spieler. Aber ich denke auch, dass Kimmich vielleicht ein 100er knapp schafft, 95 bis 100, und Xhaka so ein 90er-Schnitt. Aber ja, das klingt halt falsch bei den Spielern, aber ich glaube, dass das...
Ja, man muss das schon, glaube ich, echt ein bisschen konservativer sehen. Also ich habe es ja jetzt am höchsten gesehen von uns allen, aber wenn ich überlege, als Xhaka zu Leverkusen gewechselt ist, hat er, glaube ich, seine durchschnittlichen Pässe pro 90 Minuten verdoppelt. Also das Spielsystem macht schon letzten Endes einen riesigen Unterschied. Bei Arsenal hat er immer so 50 Pässe im Schnitt gespielt und bei Leverkusen ja dann letzte Saison 100 im Schnitt. Das ist halt schon ein riesen Unterschied. Also wenn du zur Union zurückgehst oder dahin droppst, dann würde das mit Sicherheit schon einen ordentlichen Impact haben. Ich glaube, dann ja, muss man tendenziell eher in Pauls Richtung gehen sogar. Ja.
Ja, ich weiß jetzt auch nicht, was ein Andrich bei Union beispielsweise gepunktet hat, aber du siehst ja auch, wie der bei Leverkusen punktet. Einfach nur, wenn er in dem System mitschwimmt und den Ball von links nach rechts schiebt.
Ja, der war nicht also schlecht, aber einfach, weil er ab und zu Tore gemacht hat und super viel in den Zweikämpfen drin war. Aber nicht über Passpunkte. Ja.
Ja, wäre interessant zu wissen, können wir leider nicht perfekt beantworten, aber ich glaube, es ist eine gute Antwort. Ist auch schade, dass Premier League nicht ein Kickbase ist in dem Fall, weil dann hätten wir bei Arsenal wenigstens die Punkte von Xhaka sehen können und da natürlich jetzt nicht Union-Punkte, aber halt ein bisschen sehen können, ob es was für einen Unterschied macht, diese 50 auf 100 Pässe. Mhm. Aber weiß man leider nicht. Gut, dann als letzte Frage von Anton MBSC im Duo-Ranking. Also ihr müsst die Duos ranken, die ich jetzt vorlese, sind 4 Stück. Einmal Doan und Grifo, einmal Kleindienst und Stöger, einmal Wind und Amura und einmal Mamouche und Ikitike.
Alter.
Das könnt ihr zusammen machen, also beide.
Einigen.
Also kannst du nochmal kurz sagen, ja. Doan, also Freiburg mit Doan und Grifo?
Sag einfach die Vereine. Wir haben Freiburg, wir haben Wolfsburg, wir haben Gladbach und wir haben Frankfurt, gell? Ja.
Ja.
Right. Also straight up, Platz 4 wäre für mich Safe Call, Amura und Wind. Die haben jetzt 2 Spiele saugeil miteinander funktioniert und ich finde die auch mega cool, aber alle anderen haben für mich die deutlich größere Sample Size und finde ich auch insgesamt cooler.
Bewerten wir die Punkte von denen oder irgendwie das Zusammenspiel?
Die als Duo
oder?
Sind einfach. Wenn du, ja, wenn du jetzt gegen die spielst, wie viel Angst hast du vor diesem Duo?
Boah, ja, dann würde ich die auch ganz unten einranken und ja. Also ich weiß nicht, ob die bei mir als nächstes kommen, aber Doan und Grifo sind für mich so Einzelkönner. Also ich weiß nicht, ob man die so als Duo sieht. Also tue ich zumindest nicht so richtig.
Also vor Mamouche und Ikitike habe ich Albträume. Das ist unsere klare
Nummer 1. Ja, die sind safe 1.
Das ist eigentlich nur die Frage, ob wir sagen, hätte ich weniger Bock, gegen Kleindienst und Stöger zu spielen oder gegen Doan und Grifo. Oder wenn ich jetzt Fan von der gegnerischen Mannschaft wäre, vor wem hätte ich mehr Schiss, dass die heute uns den Tag vermiesen? Und ich glaube, ich werde auch bei Stöge und Kleindienst, dass die nochmal ein bisschen nicht ekliger sind zu bespielen, aber ich glaube, beide haben nochmal als Duo, vor allem wenn wir jetzt das Wort Duo auch mit einberechnen, einen höheren Impact als Doan und Grifo, weil Doan und Grifo sind beide insane gut auf den Flügeln, aber die sind jetzt nicht so, dass die ein krasses Interplay haben, sondern dass Freiburg einfach eine geile Flügelbesetzung hat mit den beiden. Und als reines Duo finde ich da Kleindienst und Stöger schon geiler.
Besonders, weil die auch eher als Vorlagengeber für den Rest des Teams fungieren. Mhm. Also, da sehe ich die auch eher. Das, also, ja, und man muss Ikitike, also.
Ja, da habe ich legit Nightmares vor. Wenn ich gegen die spielen müsste, ich hätte, also wie, du kannst ja nichts machen. Das ist so unfair, Alter.
Ja, hat man ja bei Mamouche gegen Bayern gesehen. Also, ich glaube, das war das Paradebeispiel.
Ja. Shoutout an feines Kickbase-Memes. Der hat, glaube ich, so ein Meme hochgeladen, das ist von SpongeBob, wo die Polizisten dieses Bild von dem Verbrecher hochhalten und Patrick dann immer rumschreit. Und er hat Mamouche draufgepackt. Irgendwo habe ich das gesehen. Ich glaube, es war bei feines Kickbase-Memes. Sehr, sehr funny. Und so wäre ich genau. Also, wenn ich gegen Mamouche spielen würde, ich würde einfach meine eigenen Box campen und hoffen, dass er mir keinen Ankle-Breaker drückt. Weil im Sprintduell holt ihn eh keiner.
Also ja, habt ihr Mamouche, Ikitike auf der 1,
ja.
Dann Stöger, Kleindienst auf der 2, Doan, Grifo auf der 3 und auf Platz 4 Wind und Amura.
Yes. Ich glaube, vor Amura hätte ich auch Schiss, aber Wind hat jetzt zwei geile Spiele wieder gemacht. Ich finde Wind übergeil, aber Wind ist kein Spieler, vor dem ich irgendwie Angst hätte. Das ist ein sehr guter Finisher, aber vor dem habe ich nicht irgendwie Angst.
Ja, und ich habe immer sehr viel Trust im Trainer. Und wenn der so lange fit auf der Bank sitzt, dann hat das auch irgendwo seine Gründe. Ja. Also deswegen, da wäre ich vorsichtig.
Okay, dann sind wir durch mit den Insta-Fragen. Und dann kann Tobi sein berühmtes Intro für die Preview-Show machen.
Ja, ich habe es eben schon im Pre-Intro gesagt. Wir machen heute ein bisschen exzessivere Preview-Show, damit wir eine schöne, knackige, kurze Episode haben, weil wir haben euch so viel vollgelabert in der LSP und haben schon gefühlt über alles geredet, dass wir keinen wirklichen Main-Part heute gefunden haben. Und deswegen gehen wir jetzt schon rein in unsere Preview-Show und starten natürlich wie immer mit der Fernschuss-Podcast-Scorer-Garantie. Yes, Sir. Was soll ich euch erzählen? Wasser ist nass und Jakob hittet in der Scorer-Garantie. Es ist jede Woche genau dasselbe. Ich öffne es gerade. Wir haben letzte Woche, also erstmal steht 6-2-2 für Jakob. Wir haben 6 Spieltage gespielt. Jakob hat 6 Treffer. Das kannst du keinem erzählen. Speaking of Jonas Wind, hat letzte Woche Jonas Wind gepickt. Der hat doppelt getroffen. Mashallah. Dementsprechend setzt er seine Streak hier fort. Ich bin gleich sehr gespannt, wen er heute gepickt hat. Aber ich nehme mir heute mal den ersten Pick, weil ich bisher noch kein einziges Mal als erster gewählt habe. Paul geht auf jeden Fall rein mit Grimaldo. Kannst du auch keinem erzählen. Grimaldo gegen Kiel und er hittet nicht. Und ich gehe rein mit Terrier, der am Ende nicht gespielt hat und auch nicht hittet gegen Kiel. Machst du nix. Dementsprechend steht es jetzt, wie gesagt, 6-2-2. Und ich darf heute mal beginnen mit meiner Scorer-Garantie. Und ich habe mich für einen Mann entschieden, der ein gutes Heimspiel hat. Und ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt kann man den gut picken. Und sonst habe ich immer zu viel Schiss, dass er verletzt ist. Ich gehe mit Andrej Kramaric.
Ja, Jakob, mach du mal als zweites.
Hast du den auch
gehabt? Ich muss mir mal eben meine Challenge machen.
Ja, ja, ich hab auch Kramaric.
So eine Scheiße.
Let's go!
ich habe mir noch einen zweiten aufgeschrieben, aber ich bin nicht so überzeugt. Merke ich gerade.
Wir können auch kurz überlegen. Wir haben heute Zeit. Heute ist eine sehr entspannte Episode. Also
ich habe 3 Namen aufgeschrieben, weil ich dachte, Kramaric wird safe genommen. Deswegen, ich überlege, ob ich Loschik nehmen soll, aber ich glaube, der ist mir nicht.
Den Papa Bülter macht Kess im Stolz.
Bülter, nee. Die erwähne ich später vielleicht nochmal. Dann nehme ich Amura. Uff.
Ja, und ich habe mich jetzt für Vincenzo Grifo entschieden. Okay. Komme ich gleich noch drauf zurück, warum.
Ach du Scheiße, wir haben wieder so ähnliche Sachen, das wird wild. Ja, geil, damit, ich schreibe es mir nochmal schnell auf, nimmt Jakob den lieben Amura. Paul nimmt den guten Vinci.
Amura gegen Bremen. Yes. So eine Frechheit. Und Paul, das Problem Vinci ist, 6 von 6. Also
nee, Tobi hat mir die Streak versaut, weil er meinen Pick genommen hat.
Ja, Tobi macht einmal als erstes und dann.
Alter, das hast du allein wegen Ikitiki am zweiten. Ich habe fast Elota gemacht. Wegen Ikitiki am zweiten Spieltag hast du sowas von verdient, dass ich dir deinen Kramaric hier wegschnapp. Da bin ich bis heute sauer.
Was willst du jetzt?
Was?
Paul, hast du zufällig Bock, am Samstag mit in die Allianz Arena zu fahren? Wir gehen weiter. Wir machen es ja jetzt so, beziehungsweise wir haben es jetzt ja neu gerankt, dass wir unsere Zonen, Kategorien, wie auch immer, direkt im Matchup-Ranking drin machen. Und genauso werden wir das auch heute tun. Und deswegen würde ich sagen, können wir direkt reinstarten. Wir machen das heute ein bisschen ausführlicher, also nehmen uns da die Zeit, auch über die Matchups zu reden. Und nach welcher Reihenfolge gehen wir denn?
Ich habe letztes Mal, also als wir zu zweit waren.
Alright, dann mache ich, glaube ich, wieder, oder? Jakob, hattest du das, glaube ich, das vorletzte Mal gehabt?
Du bist sowieso der beste Pick, wenn es darum geht, ausführlich zu machen.
Oh, Jesus. Ja, mach du. Mach ich mal dann wieder.
Ja. tatsächlich finde ich an dem Wochenende alle Matchups irgendwie ganz cool, oder? Wir hatten jetzt in den letzten Wochen, hatten wir manchmal so Wochenenden, wo man sagen konnte, okay, irgendwie ist kein Matchup richtig geil. Und ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, es gibt kein Matchup, wo ich so gar kein Punktepotenzial erwarte. Also alle sind irgendwie so semi-cool. Und dann oben wird's nochmal richtig geil.
Boah, weiß ich nicht. Ich finde, also bei richtig geilen Matchup habe ich mir ganz schwer getan und ich finde, alles ist so ein Einheitsbrei. Es gibt so ein paar, die ein bisschen schlechter sind oder ein, zwei, eins, was ein bisschen besser ist oder zwei und der Rest ist eher mau, finde ich. Also ich fand es schwer zu ranken.
Ich habe auch 3 Gurken-Matchups, wo ich safe kaum einen ausstellen würde und also Top-Matchup tue ich mich auch sehr schwer mit.
Ja, meine ich ja. Nur, dass wir, dass alles halt generell irgendwie punkteattraktiv ist. Oder trotzdem so ein Einheitsbrei am Ende geworden. Ich würde sagen, ich starte einfach mal rein mit meinem Platz 9. Und das ist der Holstein Kiel gegen 1. FC Union Berlin.
Pflicht.
Fischt.
Ja, sehr geil.
Obvious.
Es ist an sich ein Matchup, wo man sagen könnte, ey, ganz ehrlich, hier kann man oft zu null gamblen. Es kann ja in Kickbase auch immer lukrativ sein, aber letzten Endes spielt hier gefühlt die beiden schlechtesten Offensiven der Bundesliga gegeneinander. Also ich glaube, hier wird es wenig Strafraumgefahr geben. Beide Mannschaften finde ich defensiv auch relativ stabil. Kiel spielt zu Hause, was natürlich auch nochmal ein Edge für Kiel ist. Und damit ist es für mich vollkommen ausgeglichen und gleichzeitig halt so unglaublich unattraktiv, was das Offensive angeht, dass ich punktemäßig hier nicht sonderlich viel erwarte. Und deswegen habe ich Kiel Union auf Platz 9.
Ich finde, allein wegen Unions Saison bis jetzt muss man schon Union als Favoriten rausheben. Aber man weiß halt, wie Union sich halt schwer tut, besonders dann gegen noch schwächere Gegner am Ball. Und deswegen ist das halt rein punktetechnisch für mich ein Katastrophen-Matchup. Wenn man drauf wetten würde, dann würde ich sogar ziemlich clear mit Union gehen, einfach weil die so eine solide Saison bisher spielen. Aber ja, die Punkte werden halt auf beiden Seiten echt bodenlos, glaube ich.
Ja, denke ich auch. Wenn es bei Union wäre oder in Union, also in Berlin, dann natürlich mehr Union. So finde ich es jetzt nicht 50-50 schon mehr bei Union, aber trotzdem hat Kiel, glaube ich, einigermaßen ganz okay Chancen, aber trotzdem wird weder Kiel noch Union gut rohpunkten und dann auch nicht irgendwie ein Torfestival feiern, deswegen wird es auch nicht viel Punkte geben. Ich sag aber, dass Kiel unentschieden spielt oder gewinnt, wenn sie weniger als 40% Ballbesitz haben.
Gut, das ist generell, wenn du Union den Union-Ball nicht zulässt, dann kannst du gegen Union gewinnen. Wenn Kiel jetzt aber hier den Fehler macht und sagt, ey, wir spielen zu Hause und wir klatschen die jetzt, dann holt sich Union halt dir definitiv die Punkte, weil sie halt sagen, ja, vielen Dank, dann können wir genau unsere Stärken ausspielen. Und wie du sagst, je mehr Union den Ball hat, desto wahrscheinlicher ist es für Kiel, dass sie hier was holen können. Weil wenn du gegen Union mit Ballbesitz spielst und du spielst gegen diesen Lowblock von Union, dann machst du kein Tor. Vor allem nicht, wenn du so eine schwache Offensive hast wie die Kieler. Sind sich mega kacke, aber auch nicht gut. Es kommt eher so ein bisschen über wilde Aktionen und weniger über klar ausgespielte Sachen. Und das brauchst du gegen Union, um da überhaupt irgendwie einen Stich zu machen. Deswegen gehe ich da voll und ganz mit. Wenn etwas geht, dann nur, wenn man das Ganze in ein bisschen weirderen Situationen gut ausspielt. Top.
Ich fänd mal voll geil zu sehen, Union Berlin auswärts, Samstagabend Topspiel gegen Bayern und Bayern stellt sich einfach nur hinten rein und kontert. Das wäre.
Und Kimmich spielt bei Union so auf lustig. Der 6.
Das wäre so lustig. Einfach so richtig mit den eigenen Mitteln zu
schreiben. Ja, das wäre crazy. Das wäre crazy. Ja, keine Ahnung, wenn ich auch so an die Vorbereitung denke, da habe ich mir auch ein paar Union-Spiele reingezogen. Ich habe keine Ahnung, wieso. Und das DFB-Pokalspiel, wo Union viel mit dem Ball spielen musste. Und die haben da mit A-Besetzung gespielt, auch mit Robin Gosens auf der Schiene und wirklich absolute Top-Besetzung. Und das sah im DFB-Pokal schon wirklich so grausam furchtbar aus. Also wie Jakob sagt, sobald Union hier mehr vom Ball haben wird, dann wird es schwer für sie. Und je mehr Kiel das eben schlau ausspielt, desto interessanter ist das Ganze. Ich glaube aber auch an Unentschieden, ich glaube an die Kieler und ich glaube hier irgendwie an 1-1. Deswegen keine Relevanz für eure Teams an dem Wochenende. Ich gehe mal weiter zum nächsten Matchup und ich habe mich hier für Borussia Mönchengladbach gegen Heidenheim entschieden. Ich glaube, geil. Ich glaube, dadurch, dass Gladbach das Heimspiel hat, haben sie schon wieder so ein bisschen den Edge. Mein ganz großes Problem ist, Gladbach wird hier wieder Ballbesitzfußball spielen. Sie spielen zu Hause, sie haben die besseren Spielanlagen und es ist eher ihr Fußball. Heidenheim ist aber, wenn sie in Konterbewegung reinkommen, unglaublich ekelhaft zu bespielen. Und das ist eben genau die Stärke, die Heidenheim hat. Ich glaube trotzdem, das finde ich, hat man auch letztes Jahr gesehen, und letztes Jahr war Heidenheim schon ganz gut, hat Gladbach immer recht gute Spiele gegen Heidenheim zeigen können. Ich sehe die hier ganz, ganz leicht bevorteilt. Mich würde es aber auch nicht mich wundern, wenn das hier am Ende unentschieden ausgeht. Deswegen Gladbach, Heidenheim auf der 8.
Ja, kann ich mich gleich anschließen, weil ich es ja auch auf der 8 habe. Sehe ich auch ähnlich. Ich weiß nicht, irgendwie kann ich schlecht einschätzen, wer gewinnt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wenn jemand gewinnt, das direkt deutlich gewinnen. Sowohl Heidenheim, weil Gladbach einfach enttäuscht, wie die letzten Spiele dann auch nach dem guten Saisonstart. Ich kann mir auch irgendwie vorstellen, dass Gladbach auf einmal so einen souveränen 2-3-0-Sieg raushaut, den man nicht erwartet. Und dann ja Heidenheim abfrühstückt, obwohl die ja eigentlich auch eine gute Mannschaft sind und auch schon eklig waren in der Bundesliga jetzt wieder, auch mit der Doppelbelastung. Deswegen, ja, ich würde mich auch nicht wundern, wenn das 1-1 ausgeht. Deswegen, keine Ahnung, ich kann das übel schlecht einschätzen. Und für mich dann einfach kein attraktives Matchup zum Aufstellen, weil ich nicht weiß, wer gewinnt und ja, wenn jemand gewinnt, ob es dann gute Punkte gibt.
Ich habe es einen Platz weiter oben. Ist für mich genau das gleiche wie bei euch. Ich sehe da jetzt auch nicht mehr als ihr. Gladbach, keine Ahnung, der Spielansatz war meistens ganz cool, gegen Augsburg dann irgendwie bodenlos im letzten Spiel. Was Heidenheim daraus macht, keine Ahnung. Ich fand Heidenheim ganz überzeugend. Ich weiß nicht, was Gladbach jetzt in so einem Heimspiel dann macht. Deswegen ist mir alles zu unsicher und deswegen auch eins von meinen schlechtesten 3-Matchups.
Ja, Frank Honorar-Rückkehr ist big, big, big. Also wirklich big, big, big für Gladbach. Das wird nochmal einen riesigen Unterschied machen, wenn er überhaupt richtig fit ist. Ich meine, er war jetzt auch 3 Spieltage raus, insgesamt 4 Wochen. Da muss man auch erst wieder reinkommen. Ich glaube aber, wenn der wieder voll installiert ist und wieder in seine Form zurückkommt, dann wird man bei Gladbach nochmal einen ordentlichen Switch in der Offensive sehen. Und vielleicht kann er es ja direkt schon jetzt am Samstag im Heimspiel gegen Heidenheim zeigen. Ich gehe mal eins weiter und komme hier zum VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen auf Platz 7. Ja, Wolfsburg hat das Heimspiel, das Problem in Anführungszeichen. Also ich sehe das hier super ausgeglichen. Für mich ist eins der ausgeglichensten Matchup an dem Wochenende, weil Wolfsburg hat zwar an sich die bessere Form, hartes Heimspiel und einen guten Spielansatz, der gegen Bremen sehr lukrativ sein kann. Ich glaube aber, punktemäßig wird Wolfsburg nicht so überragend sein, weil ich glaube, Bremen wird hier mehr Ballbesitz haben. Wolfsburg ist immer noch die Mannschaft mit dem wenigsten Ballbesitz in der Bundesliga. Also die gehen da voll und ganz auf Konter, haben das auch schon wieder gegen Bochum gespielt. Und Bremen wird hier, glaube ich, das Heft in die Hand nehmen, wird wieder recht viel vom Ball haben, werden versuchen, die offensiven Angriffsmuster, die man jetzt so ein bisschen versucht zu installieren mit Weiser und mit Schmied auf der Halbposition, weiterhin zeigen zu können. Und Wolfsburg wird sich voll und ganz darauf verlassen, die Halbräume der äußeren Innenverteidiger zu attackieren, dort mit Amura und Thiago Tomás mit Pace reinzugehen, die Angriffe ordentlich auszuspielen. Selbst wenn sie das dann Ding am Ende gewinnen, ich glaube, Bremen wird hier trotzdem ein Tor machen, dann reicht es für mich nicht für weiter oben und deswegen nur auf Platz 7.
Ja, ich habe sie ja auch auf 8 quasi getauscht mit Heidenheim, weil, also die Matchups, die kannst du so oder so sehen, finde ich. Bremen halt auswärts auch 7 von 9 Punkten geholt bis jetzt, also auch echt nicht verkehrt. Du hast es schon angesprochen, mit mehr Ballbesitz hat natürlich auch, haben natürlich auch Weiser, Schmied und so weiter mehr die Chance auch am Ball zu sein. Und ich glaube, das wird auch ganz gut funktionieren, weil man sich immer irgendwie seine Chancen erspielt. Und auch in Konterabsicherungen fand ich es bis jetzt echt ganz vernünftig. Ich kann mich an wenig Situationen erinnern, wo Bremen ausgekontert wurde. Deswegen, ja, ich sehe es sehr even, weil Wolfsburg wahrscheinlich an Qualität und Flow ein bisschen mehr mitbringt. Aber ja, das gleicht sich alles am Ende wieder aus. Aber ich glaube, es könnte High Scoring werden. Deswegen ist mein Bestes von den 3 Matchups.
Ja, ich habe die nochmal kurz getauscht. 2 Matchups. Das nächste wird wahrscheinlich bei Tobi dann auf einen Platz höher sein. Deswegen habe ich die auf Platz 6. Ich sehe es ähnlich wie ihr, aber ich habe sie eben noch getauscht mit denen, die wahrscheinlich gleich kommen werden, weil ich die noch Wolfsburg noch ein bisschen gefestigter sehe und halt durch den Heimspielvorteil könnte ich mir vorstellen, dass die das gewinnen und dann einfach, ja, für mich, wenn ich auf Spieler setzen müsste, dann eher bei Wolfsburg Spieler picken würde, weil ich da ja dieses Potenzial, dass es doch nach hinten losgeht, nicht so hoch sehe wie bei dem anderen Verein. Deswegen, ja, für mich noch Platz 6, aber ganz, ganz knapp mit Platz 7. Also ich hatte beide schon mal andersrum.
Ich kann jetzt schon sagen, nee, ich habe die ganz woanders. Wird wild. Mein Tobi? Platz 6, ja, bin ich noch da?
Ja, wir halten an dieser Stelle wahrscheinlich die
Und Internetabbruch Nummer 2. Wer bietet mehr? Vielleicht schaffen wir auch noch einen dritten. Auf Platz 6 bei mir. Ich habe eben gesagt, es wird wild. Ich habe hier RB Leipzig gegen Mainz. Das ist noch nicht wild, sondern ein Pick, der später kommt, ist bei mir wild. Ja, Mainz spielt zu Hause. Mainz ist eine eklig zu bespielende Mannschaft. RB hat für mich immer noch Offensivprobleme. Sind defensiv dafür ultra stark. Also ich sehe auch nicht unbedingt, dass oder ob Mainz hier ein Tor machen wird. Ich sehe aber auch gleichzeitig nicht, dass RB hier mehr als ein Tor macht. Und deswegen ist es für mich ein Matchup, wo ich pro RB bin, was Punkte angeht, aber wo ich kein großes Punktegewitter erwarte.
Okay. Also ich habe es deutlich höher.
Ich auch.
Also bei mir ist es auf Platz 2, weil ich sage, dass Leipzig das ziemlich safe mit 0-1 gewinnen wird.
Ja, sehe ich auch.
Ich sehe auch ein 0-1.
Aber ich habe Leipzig dann so entspannte Punkte.
Ja. Also ich habe es auf Platz 4, ich sehe auch ein 0-1, aber ich glaube halt, dass Leipzig nicht so dominant ist wie letzte Saison bis jetzt, aber halt wenig zulässt und vielleicht irgendwie ein Tor macht und dann halt 1-0 wahrscheinlich gewinnt, aber dann jetzt auch nicht so viele Punkte machen, dass die höher sind als auf Platz 4 bei mir.
Ja, ich glaube, also, bei David Raum wird ordentlich fehlen tatsächlich. Ich glaube, das wird richtig reinhitten. Also ich sehe hier auch Potenzial zu einem 0-0 und dann ist es halt nicht mehr so attraktiv. Ich weiß nicht.
Also Mainz hat zu Hause gegen Union, Bremen und Heidenheim gespielt, hat gegen Bremen und Heidenheim verloren und gegen Union 1-1 gespielt.
Ja.
Und da soll jetzt, also da ist für mich Leipzig so clear der Favorit.
Ich finde Leipzig aber nicht stark. Die haben halt sau viel zu null gespielt, aber ich finde Leipzig spielt keine gute Saison bisher.
Ja, das ist mir egal, was die für eine Saison spielen, aber die Punkte werden trotzdem richtig krass.
Weiß nicht irgendwie.
Also sehe ich, also so low auf keinen Fall.
Alright, ich bin gespannt.
Also Paul, du hast die auf 2, ich auf 4 und Tobi auf
6.
Ja.
Digga, das ist, also das ist verrückt.
Ich habe keinen einzigen Leipziger in der Championship.
Ich habe 3.
Da, oh, okay, das ist krank, okay, wild. Geil, ich lieb sowas, aber wenn wir so voll auseinandergehen, was du
gerade sagst. Das ist so ein Safe-Call, dass Mainz kein Tor schießen wird.
Ja, check ich, aber sobald sie halt ein Tor machen, finde ich es halt super uninteressant.
Alter, ich gehe da so oft zu null. Ich sag's jetzt schon mal, ich habe Gulaschi im Tor. Ist mir alles egal.
Oh, oh, Jakob,
20 der Jinx. Millionen.
Egal, never mind. Ich würde sagen, wir machen mal weiter, oder?
Yes.
Ja. Ja. Auf Platz 5 kommt bei mir der SC Freiburg gegen Augsburg im Heimspiel. Finde ich, also erstmal kann ich direkt sagen, hier kommt auch meine Hotzone her. Für mich ist das hier ein Spiel, wo Freiburg recht safe nicht zu null spielen wird, aber ich glaube, die werden hier ziemlich gute Punkte machen. Warum? Weil sie zum einen offensiv ein sehr gutes Match sind, um gegen Augsburg gute Punkte zu machen. Gute Flankenqualität, das kann Augsburg nicht verteidigen. Und gleichzeitig generell halt einfach ziemlich gut on fire. Die Flügelbesetzung mit Dorn und Grifo, wenn die da auf die beiden äußeren Innenverteidigerpositionen bei Augsburg draufgehen, da sehe ich wirklich gar nichts. Noch dazu hat, was haben wir aufgeschrieben? Die drittmeisten Torabschlüsse habe ich mir noch aufgeschrieben und Platz 4 nach 5 nach Schüssen. Also hier wird generell viel passieren. Gleichzeitig ist Augsburg die Mannschaft, die die meisten Flanken in der Bundesliga schlägt mit 151. Das sind 25 Flanken pro Spiel, das ist echt eine Menge. Also kann man auch da auf die Innenverteidiger bei Freiburg schauen. Lenhard Ginter haben zum einen extrem viel Klärungspotenzial, zum anderen kann, wenn zu null Bundes bei rumkommt, hier wirklich ein richtig, richtig dickes Matchup bei rumkommen. Noch dazu Standardstärke bei den Freiburgern, Standardschwäche bei den Augsburgern, also hier auch auf jeden Fall nochmal Gefahr. Im letzten Spiel hat Kleinitz ja auch nochmal per Standard gegen Augsburg getroffen. Das sehe ich bei Freiburg auch, weil die eigentlich die Standardgötter der Bundesliga sind. Also ich sehe relativ viel bei Freiburg. Mein Problem ist halt, dass sie selber defensiv bisher noch keine Macht sind und Augsburg halt offensiv relativ potent ist, was man eigentlich nicht denkt. Und sobald die ein Tor machen, sind die Punkte halt Katastrophe. Ich glaube, das wird ein knapper Freiburg-Sieg, aber mit relativ guten Punkten, aber ohne zu null Bonus. Deswegen Freiburg bei mir auf der 5 und in meiner Hautzone drin.
Ich habe die jetzt viel höher, aber nicht, weil ich das Matchup so geil finde, sondern weil ich den Rest einfach nicht so cool finde und da noch mal ein bisschen klarer bei Freiburg bin. Also eigentlich auch, was du gesagt hast, Tobi. Aber ich sehe dann eher noch ein höheres zu null Potenzial und wenn die dann eben zu null spielen, dann sind die Punkte da, glaube ich, sogar sehr gut. Deswegen habe ich die auf Platz 2.
Das ist crazy, ja, aber heute wird's wild.
Wie gesagt, ja, ich finde das jetzt auch nicht ein geiles Matchup, wo ich all-in gehen würde. Aber ich finde den Rest halt einfach noch unausgeglichener oder wo ich halt nicht so einen zu null Sieg sehe, so ein 2-3-0 oder so. Und das sehe ich bei Freiburg eher als bei den anderen, deswegen habe ich die ein bisschen höher. Deswegen meinte ich auch am Anfang, es gibt ein Matchup, was raussticht, der Rest finde ich alles so semi-Einheitsbrei.
Ja, Freiburg ist meine Heimmacht. Ich habe sie aber nicht so hoch wie Jakob, sondern nur auf 4, weil ich bei Freiburg einfach nicht so die krassen Spielanteile sehe. War gegen Bremen auch größtenteils ausgeglichen. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass man da Augsburg an die Wand spielt. Deswegen für mich nur auf 4. Heimacht aus dem Grund, weil man gegen Augsburg spielt. Die haben in dieser Saison auswärts noch kein einziges Tor geschossen und sich 8 Stück gefangen. Spricht auf jeden Fall schon mal nicht für Augsburg. Hatten zwar auch nur 2 Auswärtsspiele und zugegebenermaßen 1 davon gegen Leipzig. Aber auch in Heidenheim 4-0 unterzugehen, ist jetzt ja auch kein Argument für Augsburg. Deswegen auswärts 0 Punkte. Das wird bei Augsburg auch so bleiben. Deswegen gehe ich von einem relativ klaren Freiburg. Oder ich gehe klar von einem Freiburg-Sieg aus.
Genau.
Glaube aber, dass es einigermaßen knapp wird. Aber ich finde zu safe zu sagen, dass Freiburg gewinnt, dass ich die weiter unten einranken würde.
Ja, also ich bin auch safe bei einem Freiburg-Sieg. Ich glaube aber irgendwie, dass Augsburg ein Tor macht. Und deswegen für Kickbase-Punkte droppt es dann halt direkt extrem runter, wenn kein zu null dabei ist. Das Potenzial ist für mich aber auf jeden Fall da. Also wenn die zu null spielen, ist das hier ein 10 von 10 Matchup. Und dann fände ich sogar nicht unrealistisch, dass Freiburg hier die meisten Punkte an dem Spieltag macht. Dafür müssen sie aber zu null spielen. Bin ich mal sehr gespannt, ob sie das hinbekommen können. Okay, dann wird das jetzt ein wildes Kuddelmuddel, weil ich habe jetzt auf Platz 4 habe ich Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt. Für mich Frankfurt natürlich super ekelhaft zu bespielen. Für mich wird es aber ein recht ähnliches Match wie wie Frankfurt gegen Bayern. Das heißt, Leverkusen totaler Ballbesitz, super viele Spielanteile, die werden auch ihre Törchen machen. Ich finde es aber auch nicht unrealistisch, dass das wieder hier so ein 3-3 werden kann. Aber da hat Bayern trotzdem krasse Rohpunkte gemacht und das sehe ich auch wieder bei Leverkusen. Deswegen ist es für mich nicht unrealistisch, dass die hier auch hier wieder ganz gute Rohpunkte machen werden und deswegen sind sie bei mir am Ende auf Platz 4 gelandet.
Ich habe sie auf Platz 3, genau aus den gleichen Gründen, weil ich Leverkusen halt ein bisschen schwächer als Bayern sehe, aber eben trotzdem mit ähnlichen Spielanteilen. Ich meine, Kimmich hat 233 Rohpunkte gegen Frankfurt gemacht, was, glaube ich, rein als Spielanteilen schon alles sagt. Das wird Leverkusen auch wieder machen. Die werden sich super schwer tun, genauso wie Bayern mit der Offensive. Also die Frankfurter, die kriegst du aktuell einfach nicht gebremst, deswegen könnte das ein sehr, sehr ähnliches Spiel werden. Normalerweise sollte sich Leverkusen trotzdem durchsetzen, deswegen für mich auch so weit oben.
Ich habe die auf Platz 5, also eins unter Tobi. Mhm. Ich finde es nicht so eindeutig, dass Leverkusen das zieht. Ich kann mir auch vorstellen, dass Frankfurt das gewinnt, deswegen habe ich nur auf Platz 5. Schlechter als Bayern auf jeden Fall. Leverkusen hat man ja auch gesehen, wie die gegen Bayern gespielt haben. Ich kann mir auch vorstellen, dass gegen Frankfurt zum einen entweder ein bisschen Respekt haben und da nicht so dominant spielen wie sonst, was ich jetzt aber nicht unbedingt denke. Also ich glaube schon, dass sie dominant spielen, aber selbst dann auch, dass sie dann eher nicht so zum Tor kommen oder ein Tor machen, weil Frankfurt die Defensive mittlerweile auch ganz gut eingespielt ist und dann halt einfach die Frankfurter Konterangriffe, da Leverkusen, glaube ich, schon ein paar Tore einschenken wird. Und ich kann mir da auch vorstellen, dass es so ein 2-3 wird wie gegen Leipzig bei Leverkusen und Frankfurt es sogar gewinnt. Aber ich glaube, Rohpunkte bei Leverkusen werden trotzdem gut sein. Und wenn sie es gewinnen, dann werden sie auch gut punkten. Deswegen Platz 5. Aber wie gesagt, ich wäre nicht überrascht, wenn Frankfurt da was mitnimmt.
Ja, hier ist recht viel möglich. Also wenn die es wieder so super effizient ausspielen und Marmoush wieder on fire ist, dann kann Frankfurt das Ding gewinnen. Es muss aber auch bedenken, gegen Bayern hatte man nicht viele Aktionen. Man hat die Aktion, die man hatte, einfach perfekt ausgespielt. Wenn man das eben nicht macht und wieder dem Gegner so viel Ballbesitz lässt, wie jetzt schon gegen Bayern und Leverkusen ist eben genauso eine dominante Mannschaft wie der FC Bayern, dann kann das auch in die Hose gehen. Also beides möglich für mich, deswegen auch so Middle Ground mit Platz 4. Ich habe auf Platz 3 eine Mannschaft, wo es jetzt für mich so anhört, als hättet ihr die deutlich weiter unten. Ich habe die TSG Hoffenheim gegen Bochum. Das war das, was du eben angeteasert hast, was du geswitcht hast.
Ja, ja.
Und ich dachte mir so, shit, Alter. Für mich ist das ein glasklarer Hoffenheim-Sieg. Also ich wüsste nicht, Bochum gefällt mir mit unter anderem am allerwenigsten dieses Jahr. Vor 2 Wochen gegen Wolfsburg war es ein passables Heimspiel, aber auch hier hatte man genügend Möglichkeiten, um sich mal belohnen zu können und hat sich da sehr, sehr simpel ausspielen lassen. Bei Hoffenheim spielt jetzt für mich die absolute Top-Besetzung, außer Grisha Prömel. Sonst ist das für mich die A11. Es sind endlich mal alle fit, es sind endlich mal alle ready und man kommt aus einem recht guten Spiel gegen den VfB Stuttgart. Für mich spricht hier alles für die TSG Hoffenheim und es ist eine Mannschaft, die ich auch in der Championship sehr prominent vertreten habe. Ich habe richtig Bock auf das Game und ich bin mir recht sicher, dass die TSG das gewinnen wird. Vielleicht nicht zu null, aber die werden das gewinnen.
Ja, fang du mal an, Jakob.
Ja, ich habe die auf Platz 7 mit das Wolfsburg nochmal geswitcht.
Ich habe sie auf 6.
Also ich finde Wolfsburg, wie gesagt, noch ein bisschen stabiler, deswegen habe ich die ein bisschen höher. Und Hoffenheim ist für mich einfach so eine Mannschaft, wenn Bochum gegen jemanden aktuell gewinnen kann, dann ist es für mich trotzdem Hoffenheim. Weil das einfach so eine Up-and-Down-Mannschaft ist und ich denen nicht vertrauen würde in der Championship, keine Ahnung. Also wenn jemand richtig rein kacken würde oder kann, dann für mich Hoffenheim. Und ich sehe auch, ich könnte mir vorstellen, dass Bochum das sogar irgendwie lucky gewinnt und dann Hoffenheim im nächsten Spiel dann doch wieder gegen den stärkeren Gegner auf einmal wieder ganz gut spielt, wie jetzt gegen Stuttgart auch, und dann halt wieder verlieren und dann immer so ein bisschen am Material so festhalten, weil immer ein gutes Spiel ein schlechtes Spiel ist. Und ich habe einfach zu wenig von Hoffenheim gesehen. Ich fand die bis jetzt echt schlecht in der Bundesliga und kann mir, also ich würde, wie gesagt, nicht auf die setzen unbedingt. Deswegen sind die bei mir nur so niedrig, auch wenn das Matchup natürlich auf dem Papier All-In für Hoffenheim spricht.
Ja, für mich haben bis jetzt beide eine Kacksaison gespielt. Hoffenheim halt klar unentschieden gegen Stuttgart gespielt, aber das Unentschieden, das hätte Bochum auch locker gegen Wolfsburg spielen können. Ich weiß nicht, was ich aus dem Matchup so richtig machen soll. Ich bin jetzt trotzdem auch in der Championship ziemlich klar auf die TSG gegangen, aber eher so als Gamble, weil ja, ich halt trotzdem irgendwie mir vorstellen kann, dass dieses Stuttgart-Spiel so ein bisschen Turning Point sein kann, plus Länderspielpause, was auch immer noch so ein Ding ist. Deswegen bin ich schon relativ klar bei der TSG, aber ja, also auf jeden Fall nicht weiter höher als die anderen Games. Zum Beispiel in Freiburg sehe ich so viel safer, als Hoffenheim da gewinnen. Deswegen, ja.
Ich bin sehr gespannt. Ich gehe auf jeden Fall all in, das kann ich jetzt schon verraten, werden wir gleich in der Championship hören. Ich glaube generell an dem Wochenende wäre die Championship-Aufstellung nicht nur bei uns dreien, sondern generell im gesamten Kickbase-Kosmos brutal auseinandergehen. Weil, wie wir es eben schon gesagt haben, alle Matches irgendwie, man kann irgendwie das Potenzial überall finden, aber nirgendwo ist es so glasklar. Normalerweise hast du immer ein Matchup oder zwei, wo du sagst, okay, also das wäre absurd, wenn das nicht aufgeht. Ja, kann immer auch nicht aufgehen, wie zum Beispiel Leverkusen am letzten Spieltag gegen Kiel, aber im Normalfall hast du immer zwei Matches, die relativ obvious sind. Und ich bin sehr gespannt, was es bei euch sein wird. Ja, bei mir gibt es noch einen Hot-Take. Ich habe den BVB auf der 2 gegen St. Pauli. Ich sehe zwar theoretisch gesehen, dass der BVB hier ein Heimspiel hat, dass die hier auf jeden Fall bevorteilt sind, aber für mich hat der BVB in der letzten Zeit keine wirklich mega überzeugenden Spiele gezeigt. St. Pauli wird in diesem Spiel wieder Prime St. Pauli Boy spielen können, das, wie sie auch gegen Freiburg gewonnen haben. Und das ist genauso effektiv gegen den BVB, die noch defensiv ungefestigter sind als der SC Freiburg. Wenn du hier die Konter gut ausspielst, dann können die Paulianer die ja auch richtig ärgern. Das sehe ich jetzt persönlich auch nicht, sonst hätte ich den BVB nicht auf Platz 2. Aber für mich ist das definitiv ein Spiel, wo Pauli ein Wörtchen mitzureden hat und den BVB hier nicht gottlos die Punkte herschenken wird, außer vielleicht die Rohpunkte. Und deswegen bei mir nur auf Platz 2 in Anführungszeichen gelandet, der BVB gegen Pauli.
Ja, ich sehe es auch nicht komplett clear, bin ich bei dir. Ich habe es trotzdem auf Platz 1, weil Dortmund für mich die einzige Mannschaft ist, die den Gegner am wahrscheinlichsten überfahren kann. Also wo ein richtig eine richtig starke Performance rein auch von Kickbase-Punkten rauskommen kann. Deswegen für mich Top-Matchup. So safe sehe ich das Ganze aber auch nicht. Aber ich wüsste auch ehrlich gesagt einfach nicht, welches ich von den anderen Matchups da drüber lege. Deswegen Dortmund für mich auf der 1.
Ja, gehe ich zu 100% mit. Also genauso, besser hätte ich nicht sagen können. Du hast gesprochen wie ein Löwe, Paul.
Danke.
Mein Löwe, mich auch auf der 1. Aber bei besseren Matchups auf jeden Fall auch nicht unbedingt der erste Platz, wenn da andere Top-Teams auch gute Gegner gehabt hätten. Ich habe mein magisches Duo noch vergessen bei Hoffenheim, aber das mache ich am Ende, glaube ich.
Ja, mach recht ruhig.
Ja, das verwirrt bestimmt, oder? Also ich habe so ein komisches magisches Duo genommen und auch keine richtige Begründung dafür, sondern einfach nur Bauchgefühl, was bei Hoffenheim liegt, mit Loschek und Bülter. Und ich habe die einfach nur genommen, weil die aktuell gegen schlechteste Mannschaft spielen und ich die sonst nie picken werde in der Saison. Deswegen habe ich die mal gepickt, habe ich die mal weg und habe wieder ein bisschen mehr Platz für andere, die dann logischer sind.
Eine Ballrunde.
Ich will den Sturm mit Minus-Aura bezeichnen, weil das gerade oft verwendet wird, Aura, aber ich glaube, die zwei, also keine Ahnung, für mich strahlen die einfach keine Gefahr aus und ich finde auch von ihrem Auftreten her so einfach, haben halt da keine Präsenz auf dem Platz, für mich zumindest, wenn man das anschaut. Wahrscheinlich auch, weil sie bei Hoffenheim spielen, aber trotzdem, ja, keine Ahnung, warum ich die gepickt habe. Wie gesagt, ich will sie halt einfach nur mal gepickt haben, damit ich ein bisschen mehr Luft bei den anderen Matchups dann habe in den kommenden Wochen. Deswegen, wenn sie treffen, dann gegen Bochum und ich gehe trotzdem damit, dass sie mindestens einen Scorer sammeln werden gegen Bochum im Heimspiel.
Das kam mir gerade so vor, als würdest du die mir freitags abkaufen wollen, aber sie gleichzeitig auch irgendwie schlecht reden, um den Preis zu drücken.
Geil.
Ja, kann sein.
Ich habe den FC Bayern auf der 1, im Gegensatz zu euch. Für mich, es ist ein Wochenende, wo alles, wie gesagt, alles kann cool sein, alles ist aber irgendwie nicht so richtig cool. Und dann bin ich ganz ehrlich, nehme ich einfach die beste Mannschaft der Bundesliga. Und auch wenn da der VfB Stuttgart kommt, für mich ist Bayern gerade wirklich so clear die beste Mannschaft in der Liga, dass ich mein größtes Vertrauen darin habe, dass sie kein Fuck abliefern beim FC Bayern. Und ich glaube, die werden das Ding souverän gegen Stuttgart gewinnen. Mit Sicherheit nicht zu null, aber die werden den Ballbesitz haben, die werden hier 2-3 Tore machen, wie immer. Und ich glaube, dass sie das Ding hier, wie gesagt, ganz souverän in den VfB gewinnen werden und für mich das Matchup, an dem ich am Wochenende am ehesten drauf setzen würde. Deswegen bei mir Bayern am Ende auf der 1.
Jakob, ihr schaut das live.
Ja, ich denke auch, dass Bayern das machen wird, aber ich habe es nicht so klar, sondern auf der 3. Ist trotzdem sehr hoch. Ich glaube aber nicht, dass Bayern die dann komplett wegdominiert und also dann komplett noch Rohpunkte macht, weil Stuttgart auch den Ball haben will und auch ein bisschen haben wird, denke ich mal. Und ja, deswegen gute Punkte, aber jetzt nicht das beste Matchup. Wie Paul schon gesagt hat, bei Dortmund zum Beispiel sehe ich halt eher das Potenzial, dass da Pauli auch überfahren werden kann mit so einem 3-4-0. Und dann regnen es halt Punkte, die Bayern gegen Stuttgart wahrscheinlich nicht machen kann. Wenn das da irgendwie 2-1, 3-2, irgend sowas ausgeht.
Ja, das trifft es ganz gut. Würde ich fast so mit übernehmen. Bei mir ist es tatsächlich sogar auf der 5 gelandet. Klingt härter, als es ist, aber ich sehe alle halt relativ knapp. Deswegen sind wir, glaube ich, auch einfach von unseren Bewertungen aus so weit auseinander. Ich glaube, dass Stuttgart eben nicht wie Leverkusen und Frankfurt sich komplett hinten reinstellen wird, sondern ich habe das Gefühl, Stuttgart kann diesen Ballbesitz-Fußball nicht komplett ablegen, wie die anderen beiden es getan haben, sondern wird er eben auch ein bisschen mitspielen. Gegen Frankfurt hattest du ja teilweise das Gefühl, dass Frankfurt wirklich gar nicht mehr hinten rauskommt. Also die wurden ja einfach nur noch eingeschnürt, der Ball wurde geklärt, sofort war Kim wieder am Ball. Und ich glaube, das wird es gegen Stuttgart nicht geben, deswegen braucht Bayern immer mehr wieder Phasen, um auch wieder in dieses, ja, in diesen Handballmodus reinzukommen. Der wird ein paar Kickbase-Punkte kosten, zumal Stuttgart für mich auch treffen wird. Deswegen, ja, ich sehe auch irgendwie so ein 2-1, 3-1 auf Bayern-Seite, aber halt relativ starke Punkte trotzdem.
Ja, wäre auch meine Prediction. Also ich gehe hier mit einem 3-1, aber ich glaube halt, Bayern macht mir so viel Angst dieses Jahr, was Dominanz angeht, dass ich den VfB hier total, also der VfB gefällt mir auch nicht gut genug. Wenn man das mit dem letzten Jahr vergleicht, mit dem fast schon Terrorfußball, den Bayern da in der heimischen Arena gespielt hat, das ist für mich, da treffen einfach zwei ganz andere Mannschaften aufeinander. Ich finde Stuttgart deutlich weniger dominant als letztes Jahr und Bayern so exorbitant mehr dominant als letztes Jahr. Keine Ahnung. Ich glaube, das wird ein recht ähnliches Spiel wie Bayern gegen Leverkusen. Nur, dass ich Stuttgart qualitativ auch noch unter Leverkusen ansetzen würde, vor allem defensiv. Und ich glaube, hier wird es scheppern. Deswegen bei mir auf der 1. Aber wie wir jetzt alle gesagt haben, das ist alles dieses Wochenende wirklich crazy nah beieinander. Ich bin deswegen aber auch sehr auf eure Championship gespannt.
Ja, let's go. Gehen wir rein in die Championship, bevor wir uns noch länger an den Matchups rumhangeln. Ich meine, wir brauchen uns jetzt keins mehr hier finden. Ja, welche Formation habt ihr denn genommen?
Es ist Zeit, das 4-2-4 mal wieder auszupacken. Oh, ja. Die nächste Chance, drei, mal gut zu punkten.
Ja, und Tobi, du?
3-4-3.
Ja, sehr gut. Also ich habe auch eine Viererkette, aber ich habe zwei ganz vorne, deswegen ist bei mir ein 4-4-2. Mein Torwart habe ich schon gespoilert, ich habe wirklich Gulaschi ins Tor gestellt. Ich finde Dübel gegen Bayern irgendwie nicht cool, ich finde Trapp gegen Leverkusen kacke. Man kann Vasil gegen Dortmund nehmen, aber da rieche ich wieder die minus 45. Ich habe mich dann einfach für die Safe-Bet genommen.
Ich habe Trappo genommen. Wird das wahrscheinlich das einzige Mal sein in 4 Jahren Kickbase und YouTube-Historie, da ich Kevin Trapp freiwillig irgendwo aufstelle. Aber für mich ist das ein geiles Matchup. Ist noch super günstig. Leverkusen ist die Mannschaft in der Bundesliga mit den meisten Schüssen, hat insgesamt 115 abgegeben. Ich glaube, Trapp, wenn ich da an Kao Santos gegen Bayern denke, wird hier mit Sicherheit auch seine Pünktchen machen. Und deswegen Trappo für mich in der Kiste.
Ja, ich musste einen Budget-Pick nehmen mit Nikolas. Der Rest hat einfach knapp nicht reingepasst.
Keine Begründung.
Ja, genau. Und Torhüter können immer gut punkten. Trapp, weiß nicht. Hat auch budgettechnisch nicht reingepasst, habe ich jetzt nochmal gecheckt, aber finde ich jetzt auch. Ist halt Trapp, der punktet einfach nicht gut, egal gegen wen. Deswegen ja, Nikolas, it is. Dann Viererkette. Ja, der erste Pick, gleich mal einen komischen Pick, den ich noch nie hatte. In der Championship mit Jogo Late. Hat einfach bei Union sehr gut gepunktet. Gegen Kiel könnte ich mir da trotzdem 1-0-Sieg logischerweise vorstellen. Wenn Kiel da das Spiel machen will, dann wird Union das auch gewinnen. Deswegen glaube ich, ganz cool Punktepotenzial. Dann habe ich Willi Orban, weil ich da eben ein 1-0 von Leipzig sehe. Dann ist der cool an mit ein paar Rohpunkten und dann eben noch mit ins Null-Bonus. Dann habe ich noch den guten Grillitsch. Weil es eben gegen Bochum geht, glaube ich, wird er viele Spielanteile haben und auch gut Rohpunkten. Und dann noch zu guter Letzt Guerrero, der letztes Spiel schon sehr gut gepunktet hat gegen Frankfurt mit 170 Punkten. Ist einfach ein geiler Spieler, der schon immer Kickbase-Punkte an sich reißt. Deswegen mein vierter Verteidiger.
Ich kann nicht direkt anschließen eigentlich. Oder was willst du noch sagen?
Ich wollte sagen, ich dachte, hier sticht gar keiner, aber mach ruhig weiter.
Doch, bei mir, ja, also dein Orban sticht auf eine Weise halt auch irgendwie, weil ich habe Luke Keber und Gerd Heuder in der Verteidigung und eben auch deine genannten Late und Grilic, deswegen brauche ich da gar nicht so lange
aus. Late ist wild.
Cool. Das ist echt wild, aber finde ich geil. Let's go. Willkommen bei der TSG Hoffenheim Championship. Ich habe direkt zwei in der Verteidigung. Ich gehe mit Jean Dreo mit Grillo. Einmal Rohpunkte, einmal Budget-Pick. Und mein letzter, der einzige, der sticht, ist dann Rafa Guerrero.
Müsste Jandré nicht sogar gestiegen sein durch das Tor und so?
Der ist bei 6,7 immer noch, der ist noch schweinegünstig.
Obwohl, das geht klar.
Ja,
mach ich mal mit dem Mittelfeld weiter. und tatsächlich, obwohl es mein Top-Matchup ist, mein einziger Dortmund-Spieler, weil ich irgendwie, ich weiß nicht, so sicher, wie gesagt, ist mir das Ganze auch nicht, deswegen hat es nur Beino Gittens reingeschafft in mein Mittelfeld. Daneben die beiden Freiburger in meiner Heimat, Doan und Grifo, das Duo, was wir vorhin auf Platz 3 gerankt haben. Und Anton Stach komplettiert mein Mittelfeld.
Geil. Soll ich weitermachen?
Ja, ich hab gedacht, jetzt habt ihr beide Internet
ab. Kannst gleich überleiten. Ich hab ja nur zwei, deswegen kann ich kurz machen. Ich habe Pascal Groß und Joshua Kimmich, also zwei Rohpunkte-Maschinen bei Matchups, die ganz okay sind. Zumindest bei Dortmund, und Kimmich ist eben Kimmich, ein Big-Game-Player, der wird da auch gut punkten.
Geil, wir haben einen, der sticht. Paul, ich habe auch Litz Doan. Grifo hat bei mir budgetmäßig nicht reingepackt, denn, wie gesagt, ich gehe hier all in auf Bayern. Ich believe, ich gehe mit Michael Olise und mit Serge Gnabry. Doppelflügelbesetzung. Ich finde Stuttgart einfach nicht gefestigt in der Defensive. Deswegen nehme ich die beiden Flügelmonster des FC Bayern. Und als vierten und letzten habe ich dann noch Ezequiel Palacios. Knappe 20 Millionen habe ich einfach Bock drauf. Wenn die wirklich dieses Rohpunkte-Ding wieder raushauen, dann ist Palacios dumm. Einfach für die 20 Millionen super.
Ist halt solche Eierköpfe beide.
Geil. Ey, aber Grifo, weil er bei dir nicht reingepasst hat, war mein erster Pick. Der war als erstes in der Championship.
Ich hatte Doan recht früh drin. Ja.
Also Grifo musste rein, 100%. Der hat einen 180er-Schnitt jetzt gegen Augsburg. Ja, ist für mich ein. Also den muss man fast drin haben, finde ich.
Yes.
Kostet nicht mal 30 Millionen.
Ja, ich mache weiter mit meinen Stürmern. Ich habe André Kramaric natürlich meine Scorer-Garantie und damit meinen dritten Hoffenheimer. Dann habe ich Serhou Guirassy, mein einziger Dortmunder in der Challenge, und noch Amoura. Also Jakobs Scorer-Garantie hat bei mir auch Platz gefunden. Den hatte ich auch schon vorher drin. Ist für mich einfach zu doll on fire, dass ich da den Mann rauslassen kann.
Ja, dann ich habe auch meine Ex-Score-Garantie mit Kramaric im Sturm, die ich ja eigentlich nehmen wollte. Und daneben habe ich noch Victor Boniface als meinen einzigen Leverkusener. Ich wollte auch irgendwie einen Leverkusener covern. Bin mir unsicher, das Mittelfeld ist mir zu teuer, beziehungsweise zu unsicher, dass Palacios dann auch wirklich spielt. Deswegen ist bei mir Boniface.
Ja, ich habe auch meinen Ex-Scorer-Garantie Kramaric im Team.
Er wird sowas dann von nicht scoren.
Habe ich noch das Duo, das auf Platz 4 bei euch gerankt wurde mit Amoura und Wind. Keine Ahnung, die sind gerade gut gespielt, sind noch nicht teuer, deswegen gehe ich mit beiden einfach mal. Und dann auch noch Guirassy, der zweite Dortmunder, ja, einfach ein kranker Stürmer mit einem guten Matchup. Deswegen, ja, meine vier der Sturmkette in dem schönen 4-2-4.
Geil, oh. Geil, damit sind wir durch für die Fernschuss-Podcast-Episode vor dem 7. Bundesligaspieltag. Heute wirklich sehr, sehr wild. Das heißt, es dürfte ein wenig vorhersagbares Wochenende sein. Bin ich mal sehr gespannt, wie die Matchups am Ende ausgehen werden. Da werden wir dann nächste Woche Montag wieder drüber reden. An der Stelle nochmal dicke Shoutout und dicke Props an der Stelle. Ich habe da mit Paul auch off-pod drüber geredet. Es ist absurd, wie gut diese Montags-Episode ankommt. Also die wird fast genauso oft gehört wie diese Mittwochs-Episode. Macht uns sehr stolz und sehr glücklich. Deswegen Kuss an jeden Einzelnen, dass ihr da so fleißig reinhört. Das war es auch eigentlich zu mir. Ich hoffe, dass Jamal Musiala fit wird, sonst bin ich traurig. Den will ich unbedingt live sehen am Samstag, und ansonsten habe ich keine Wünsche für das Wochenende. Abschließende Worte gehören euch beiden.
Ja, wir haben am Anfang die Top-Duos gerankt. Auf noch vor Mamouche und Ekitike würde ich wahrscheinlich Jakob und Tobi nehmen, die am Wochenende dann das Spiel von außen beeinflussen werden, mit Sicherheit.
Wir werden das Buffet vorstellen. Beeinflussen, aber sonst nichts.
Ja, das Buffet werdet ihr auch beeinflussen, da gehe ich auch von aus. Musiala muss jetzt vielleicht nicht unbedingt spielen, aber ich wünsche euch trotzdem dann ein cooles Spiel, von dem ihr dann Montag berichten könnt. Und ja, das war's von meiner Seite. Ein schönes Wochenende und bis nächste Woche.
Ja, ich hoffe einfach, dass wir Samstag im Stadion sein werden und die Karten dann bekommen. Und dann wird es da bestimmt auch mal ein, zwei Storys geben von dem Spiel. Und ich hoffe euch auch, perfekt. Ich wünsche euch auch viele Punkte am Wochenende, und wir sehen uns dann in alter Frische wieder am Montag nach dem Spieltag. Macht's gut, bis denne. Ciao, ciao.
Tschüssi. Ich hoffe euch auch.
Das war der Fernschuss-Podcast. Wir hören uns weiterhin jeden Montag und jeden Mittwoch. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst uns doch sehr, sehr gerne eine Bewertung da. Macht mal die 5 Sterne auf Spotify voll.